Dieser Podcast wird präsentiert von Krieghoff, Okasandu Jagdsafaris, Familie Scheiring, Jagdschule Kretschmar, Will und Apel.
Meine spannende Geschichte. Es ist so, ich bin eigentlich, wie man das sich so vorstellt, seit immer Jäger. Also in der Jägerfamilie groß geworden, mein Vater, Großväter und so, wie man das halt so kennt. In Österreich, also in den Bergen, ab quasi schnellstmöglich, war damals in Salzburg eben noch erst mit dem 18. Lebensjahr möglich, die Prüfung zu machen. Habe dann ganz normal die Prüfung gemacht bei uns am Dorf so, und bin dann Jahre später nach Berlin gezogen. Habe mich dort gemeldet, weil ich einfach beruflich nach Berlin gezogen bin. Habe mich dort gemeldet und dann sagt mir das LKA Berlin, geht nicht so. Sie wohnen hier jetzt, damit ist es Ihnen zuzumuten, nach unseren Regeln zu jagen, bedeutet eine Prüfung in Deutschland abzulegen und habe dann ja nach über 10 Jahren durchaus aktiver Jagderfahrung. Die Leute, die mich privat kennen, wissen, ich mache das sehr viel und sehr gerne und sehr passioniert. Habe dann festgestellt, ja, es führt kein Weg daran vorbei, quasi nochmal die Prüfung zu machen.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier beim FSW-Podcast. Mein heutiger Gast ist der Andreas Rosian von All About Hunting. Herzlich willkommen bei uns im Studio in Hannover.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Max. Ich habe mich ja so ein bisschen selbst eingeladen, ein bisschen frech.
Ach, alles gut. Wir sind ja auch immer nach der, sagen wir, auf der Suche nach neuen und spannenden Geschichten, die wir auch unseren Hörern und Zuschauern bieten können. Deswegen. Schieß ja. Einfach mal los.
Ich habe nämlich geantwortet auf die Frage, wen wollen wir im FSW-Podcast sehen? Ich habe gedacht, naja, lad doch mich mal ein. So, ja. Ich habe eine spannende Geschichte.
Ja. Erzähl.
Meine spannende Geschichte. Es ist so, ich bin eigentlich, wie man das sich so vorstellt, seit immer Jäger. Also in der Jägerfamilie groß geworden, mein Vater, Großväter und so, wie man das halt so kennt. In Österreich, also in den Bergen, bei 1000 Meter beginnt erst das Tal, also wir jagen wirklich im Gebirge. Und ja, ich bin dann, habe quasi schnellstmöglich, war damals in Salzburg eben noch erst mit dem 18. Lebensjahr möglich, die Prüfung zu machen. Habe dann ganz normal die Prüfung gemacht bei uns am Dorf so und bin dann Jahre später nach Berlin gezogen. Habe mich dort gemeldet, weil ich einfach beruflich nach Berlin gezogen bin. Habe mich dort gemeldet und bin eigentlich dorthin gezogen, weil ich wusste, ich kann dort auch jagen. So, habe da jemanden, wo ich mit ins Revier rein darf und da mit dabei sein darf. Und dann sagt mir das LKA Berlin, geht nicht. So, Sie wohnen hier jetzt, damit ist es Ihnen zuzumuten, nach unseren Regeln zu jagen. Bedeutet, eine Prüfung in Deutschland abzulegen. Und habe dann ja noch über 10 Jahren durchaus aktiver Jagderfahrung. Die Leute, die mich privat kennen, wissen, ich mache das sehr viel und sehr gerne und sehr passioniert. Habe dann festgestellt, ja, es führt kein Weg daran vorbei, quasi nochmal die Prüfung zu machen.
Ich hätte gedacht, dass man da vielleicht dann sich einen Anwalt zur Hilfe nimmt und dann irgendwie versucht, einen Präzedenzfall zu erschaffen. Aber hast du wahrscheinlich auch versucht, oder?
Ja, ich habe natürlich so ein bisschen Rücksprache gehalten. Das Riesenthema ist natürlich in Deutschland die Geschichte mit den Waffen, so, weil natürlich, wenn ich hier wohne, ist dann auch anzunehmen, dass ich natürlich dann meine Waffe auch irgendwie an meinem Hauptwohnsitz habe, und an diesen Dingen spießt sich das so ein bisschen. Das Komische ist aber, Bayern hat eine Ausnahmeregelung, die erkennen quasi in ihrem Landesjagdgesetz das an, explizit. Wir nehmen auch Österreicher mit ins Boot, und dann mit der Besonderheit, dass der deutsche Jagdschein ja bundesweit gilt, hätte ich in Berlin jagen können, wenn ich in Bayern gemeldet wäre, sozusagen.
Stimmt, ja.
Weil in Österreich ist es so, wir haben nur 9 Bundesländer, aber jedes Bundesland hat seine eigene Jagdkarte, also sprich diesen Jahresjagdschein. Da habe ich dann teilweise 2 oder sogar 3 gelöst, weil wir da in der Ecke, genau in diesem Dreiländereck Salzburg, Steiermark, Kärnten, Sinn. Das heißt, man jagt in einer halben Stunde, brauchst du eine andere Jagdkarte als da und so. Und ja, in Deutschland könnte ich quasi, wenn ich in Bayern wohnen würde, könnte ich es machen. Und ja, am Ende habe ich mir gedacht, ich nehme mir diese deutsche Gründlichkeit auch so ein bisschen als Ansporn und mache es jetzt wirklich. Ja, bin dann auf die Suche gegangen nach einer Jagdschule in Berlin. Ja, und habe dann vollumfänglich den ganzen Kurs und Schießausbildung und Revierpraxis und das Ganze absolviert.
Und wie lange ist das denn jetzt her?
Das war 2023.
Also bist du dann jetzt Jungjäger?
Das ist das Lustige, ich bin jetzt quasi immer noch Jungjäger. Also ich bin jetzt in meinem dritten Jahr, also am Weg zum nicht mehr Jungjäger.
Also für alle Zuschauer, jemand, der ein Revier hat und vielleicht dem Andreas die Möglichkeit mal gibt, seinen ersten Bock zu bejagen, Spießer, Lauscher hoch. Andreas sitzt da, er wird sich sehr darüber freuen, dass er an die Hand genommen wird.
Genau. Ja, ist tatsächlich lustig, weil bei der Prüfung war ja dann so, wenn das dann zu Ende ist, kommt man ja natürlich dann auch mit den Prüfern, die zwar immer gut gesinnt sind, aber natürlich schon die seriöse Miene wagen müssen, kommt man dann auch irgendwie ins lockere Gespräch und dann stellst du halt fest, naja, der hat erst seit 5 Jahren den Jagdschein. So, und hat mich gerade geprüft. Ist natürlich alles okay, alles richtig, so, ist ja so, aber es ist einfach eine total spannende Situation. Ne?
Ach, es ist, ich glaube, dass wir da in Deutschland, wenn ich das mal so nett sagen kann, dass wir einen Bürokratiewahnsinn haben, der auch einfach nicht mehr, also da kannst du einfach nichts Nettes mehr zu sagen zu dem Ganzen. Will ich auch eigentlich gar nicht. Das ganz anderes Thema. Das macht einen nämlich nur krass aggressiv. Aber ja, mir tut es natürlich leid für jemanden, der dann da, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Jahre in Bayern dann am, oder nicht in Bayern, in Österreich am Jagen war und dann versucht sich in Deutschland was aufzubauen und du hast dann einfach das Problem, dass du nicht gelassen wirst. Auslandsjagdschein oder beziehungsweise du kriegst halt dann, ich weiß gar nicht, wie lange man
nicht
den.
Nicht mal mehr den habe ich bekommen.
Ja.
Das war ja der Witz, nicht? Also ich habe ja vorher schon öfters in Deutschland gejagt. Fast mit dem europäischen Feuerwaffenpass, kennen wir alle, ist alles kein Problem.
Ja.
Aber nicht mal quasi das war mir möglich zu lösen. Ich weiß ja nicht, ob jetzt Berlin da extra kompliziert ist oder auch nicht, aber es war tatsächlich so, dass quasi mit der Meldung gar nichts mehr ging. Und das war natürlich ein bisschen absurd.
Also mich wundert es tatsächlich nicht. Es gibt ja auch, wir haben jetzt gerade zum Beispiel wieder ein Thema, das passt eigentlich auch ganz gut. Wir versuchen gerade eine Waffe aus Österreich nach Deutschland zu bringen. Es geht aber nicht, dass ich die Waffe einfach anmelde in Deutschland und sie dann in Österreich abhole, sondern ich brauche eine Verbringungsgenehmigung. Das bedeutet, ich brauche eine Genehmigung, mit dem ich die Waffe von Österreich dann nach Deutschland bringen darf. Dort muss ein Termin aufgeschrieben werden, wann die Spedition das macht, wo ich dann draufgeschrieben habe, das liegt an euch, an der Behörde, Ausrufezeichen. Ja. Frühester Zeitpunkt, also ich hoffe, dass es dann auch immer noch von denen gemacht wird, aber mich hat das so wahnsinnig gemacht, weil ich mir das so gar nicht so ausüben kann. Also es gibt ja so viele komische Gesetze. Also wenn dann Überprüfung zum Beispiel gemacht wird, wenn ich mir jetzt in Deutschland eine Waffe kaufe, sagen wir bei Franconia, ich hole mir jetzt einen schönen Repetierer, den kann ich ja direkt mitnehmen. Ja,
na klar, ja.
So, und dann wird die Überprüfung gemacht. Ich will jetzt nicht hier, dass hier irgendwie was falsch verstanden wird, dass es anders gemacht werden sollte. Ja. Aber ich finde das so mit dieser Österreich-Nummer jetzt schon wieder so. Ich will die Waffe, die in Österreich liegt, ja auch gar nicht jetzt direkt mit nach Deutschland nehmen, sondern ich wollte sie einfach nur anmelden. Ich wollte diesen Schritt der Überfahrt, den wollte ich wegmachen. Ich habe gesagt, ich will die Waffe einfach nur bei mir in die WBK und dann europäischen Feuerwaffenpass. Und wenn ich dann das nächste Mal da bin, dann nehme ich die Waffe mit. Mhm. Das ist ja dann kein Problem. Nein, geht alles nicht. Die Waffe muss bei Ihnen sein, damit sie physisch bei Ihnen sein, damit sie sie anmelden können. So, aber sie gucken doch gar nicht, ob die Waffe, auch wieder ein anderes Thema.
Ja. Ich beschäftige mich gerade mit der anderen Richtung, weil ich quasi, jetzt habe ich dann den Jagdschein gehabt, habe mir dann gleich eine Waffe geholt, hier so, einen alten Drilling auf Igan. War in meinem Fall ein totaler Glückskauf.
Okay.
Also ist momentan meine absolute Lieblingswaffe. Mit der kannst du natürlich am Berg auf 300 Meter kannst du es natürlich vergessen. Aber da für Brandenburg eben, meines Erachtens.
Was hast du da vorhin genommen?
Ein Sauer-Drilling.
Ja.
Der wird irgendwie plus minus 60 Jahre alt sein. Noch mit dem alten Glas, das ist sogar ein variables Glas, 1,5 bis 6-fach. Also richtig cool. Richtig cooles Ding und echt für kleines Geld, weil natürlich niemand das mehr so richtig schätzt, leider Gottes, auch diese Waffen.
Ja.
Und ich habe immer schon ein bisschen geliebäugelt, einfach mit dem Drilling, weil mir ja das Handwerkliche irgendwie fasziniert dran. Und ja, habe mir dann eben gedacht, so, jetzt ist irgendwie das Richtige. Jetzt jagst du in Deutschland, jetzt brauchst du also den ehemaligen Ferrari der deutschen Jagdwaffen, war ja mal so. Ne? Und ist total in Vergessenheit geraten. Ne? Und ja, und den habe ich natürlich jetzt, weil mit meiner Familie wieder zurückgezogen bin nach Österreich, habe genau das andere rumgemacht. Habe noch eine Flinte hier bestellt, so. Habe die auch mit diesem Formular so, also quasi als gesagt, ich ziehe um, so, dann war das verhältnismäßig einfach. Und jetzt gerade quasi holen wir noch eine Waffe von meiner Frau nach. Da habe ich jetzt den Antrag gestellt und da kam sofort zurück, naja, weil Empfänger, österreichische Adresse, ja, sie sind ja gar nicht berechtigt, in Deutschland die Waffe zu führen. Jetzt muss ich sagen, naja, eigentlich schon, weil ich habe auch den deutschen Jagdschein. Also ich darf die schon mitnehmen im Auto, weil bei dieser Zeile, wann wird es transportiert, ich natürlich reingeschrieben habe, ja, im Privat-PKW, wenn ich das nächste Mal da zurückfahre. Ne?
Ja.
Also es ist schon alles gut, Waffen ist immer gefährlich, gar keine Frage, aber es ist schon sehr viele Regeln irgendwie, es kann ja gar nicht kontrolliert werden.
Das nee, und so es macht doch einfach keinen Sinn, habe ich ja eben gesagt, wenn ich mir die Waffe jetzt hier kaufe, ich nehme die Waffe mit nach Hause und dann werde ich überprüft. Das macht für mich keinen Sinn. Und dann bei dieser Geschichte dann da sowas rauszumachen, dann, was ich übrigens den absoluten Vollidioten-Wahnsinn finde, sorry, dass ich das auch so sage, das macht mich auch wirklich richtig aggressiv. Also, ich habe bei mir eine modulare Waffe einer deutschen Firma.
Ja.
Und da wird der Verschluss angemeldet, der Lauf angemeldet. Verstehe ich noch alles, ja. Dass dann aber angemeldet wird, der Schaft, auf dem keine, also es wird einfach nur angemeldet, dass dort ein Schaft eingetragen ist, ohne Seriennummer. Ich würde es ja verstehen, wenn auf dem Schaft jetzt eine Seriennummer drauf wäre, den man dann anmelden könnte. Aber nein, bei mir steht dann drin, Schaft ohne Seriennummer angemeldet. So, dann steht der zweite Schaft ohne Seriennummer auch angemeldet da drin. Und was war nochmal eine Sache? Ach so, das war ein Schaftrücken, den man von dem Bauteil auch abnehmen konnte. Ja, der war auch angemeldet. Wo ich mir dann gedacht habe, Leute, ganz ehrlich, ich bezahle euch das gerne, die 50 Euro für die Anmeldung oder von mir aus sind es auch 100 Euro dahinter gewesen. Ja. Da geht es mir gar nicht drum, wenn ihr das da machen müsst. Aber was soll das? Es ist kein Bauteil. Also erstmal kann ich mit dem Schaft nichts machen. Das muss man auch ehrlich sagen. Mit dem Lauf, das verstehe ich auch alles. Aber das mit dem Schaft, wenn da jetzt eine Seriennummer drauf wäre, dann würde ich das ja wenigstens verstehen. Das ist mir auch, also da steht ja nicht mal die Farbe, sondern steht einfach nur Schaft. Ja, so, und das, wie soll das nachgeprüft werden, ob das jetzt der Schaft ist, der bei mir dann da drin ist und ob das auch das Richtige ist an der Waffe?
Ja,
Da, ich finde, da muss irgendwie, da muss sich vielleicht mal einfach mal jemand Gedanken zu machen, dass man da tatsächlich diesen Bürokratiewahnsinn so ein bisschen umgehen kann. Aber ja, ansonsten ist es nämlich sehr, sehr nervig.
Also, ich habe irgendwie den direkten Vergleich und man hat so in ganz vielen Bereichen das Gefühl, es wird, also. Vielleicht ist es auch einfach die deutsche Mentalität, man braucht immer irgendeine Regel.
Ja.
Eine Regel oder einen Schein oder was auch immer und so. Und es werden irgendwie viele Dinge aufgestellt, die am Ende viel Zeit, viel Geld kosten, aber die am Ende auch niemand überprüft. Weil du bestellst ja jetzt zu deiner modularen Waffe von einem deutschen Hersteller jetzt noch einen Schaft dazu und noch einen anderen. Und
muss sie nicht eintragen.
So.
Ja.
Also das sind so alberne Dinge, die irgendwie Zeit kosten.
Ja, und zum Beispiel dann wird die Farbe, bei mir wurde die Farbe eingetragen vom Schalldämpfer. Ich habe mal einen Neoprenüberzug über den Schalldämpfer drüber, der die grün macht. So, heißt das jetzt, ist es ein grüner oder ein schwarzer Schalldämpfer oder ein silberner? Also das ist dann so wieder so.
Musst du in Österreich gar nicht eintragen.
Ja.
Du kaufst den einfach und hast den, weil du kannst dem jemanden an den Kopf werfen, aber alles andere ist okay.
Andere Sache, die ich auch zum Beispiel super interessant finde, wir haben einen Kunden gerade von uns, die Wärmebildgeräte herstellen und wir sollen für die ein Wärmebild-Zielfernrohr praktisch filmen. Das Problem ist, ich darf den in Deutschland nicht mal besitzen oder beziehungsweise überhaupt haben, weil es hier, ich glaube, unter das Kriegswaffenrecht fällt, in Österreich frei verkäuflich.
Kannst du einfach nehmen.
Ja, so. Aber dann ist auch wieder die Sache, das ist, weißt du, bei uns wurde dann bei uns alles gesagt, ja, wir können das auch mit dem Wärmebild, wir können Wärmebild haben, aber ich glaube, es ist auch nicht wieder jetzt jedes Bundesland, sondern es ist, da habe ich mich jetzt auch noch nicht mit befasst, aber Wärmebildgeräte sind, glaube ich, dann in 14 Bundesländern erlaubt, aber nicht in zwei, allen. Aber kurz, also wenn sich da jetzt jemand drüber aufregt, dass der Max keine Ahnung hat, habe ich auch nicht, ich sage jetzt gerade noch was, aber das mit dem Wärmebild-Zielfernrohr, also ein Zielfernrohr, was ein Wärmebildgerät, was ein Fadenkreuz drin hat, ist verboten. Warum ist das verboten? Kann ich damit bösere Sachen machen als mit dem anderen? Nein. Es ist einfach nur wieder absoluter Bürokratiewahnsinn. Würde sogar viele Sachen einfacher machen, wenn man es haben würde.
Ja. Also wie gesagt, es wird nicht nur das, was schießt, beschlagnahmt und gemeldet, sondern alles noch drumherum. Nicht? Das sind so, ja.
Ja. Aber da gibt es tausend Sachen, auch mit den halbautomatischen Waffen, mit den 3 oder 2 Schuss plus 1 in Deutschland. Dann hast du aber bei den Sportschützen dürfen sie 10-Schuss-Magazine. Wenn du aber im Bestand hattest, dass du noch ein 20-Schuss-Magazin hast, darfst du das auch haben. Und wenn es noch älter ist, darfst du wahrscheinlich auch ein 30-Schuss-Magazin haben. Und am Ende des Tages jemand, der damit eine Straftat begehen möchte, hält sich nicht an die Regel. Das schwöre ich euch.
So ist es. Ganz genau.
Aber deswegen bist du ja nicht hier, um dir meinen Frust von uns hier anzuhören.
Nein, aber wie gesagt, das ist einfach so mein persönliches Gefühl. Es werden einfach Regeln aufgestellt, die du einhalten musst, die aber gar nicht kontrollierbar sind und weil es gar nicht die Kapazitäten gibt auch, und weil es auch niemanden interessiert, ist doch egal, wie viele Schäfte du zu Hause hast. So.
Kann auch sein, dass mein Hobby ist, Holz zu sammeln.
Zum Beispiel.
Schaftholz.
Ja, warum nicht? Ja. Nein, aber das ist schon auch mein Gefühl und da glaube ich, muss man ein bisschen auch mehr so an die Eigenverantwortung der Leute irgendwie appellieren. Also es ist ja so zum Beispiel jetzt, um es auf ein wirklich jagdliches Beispiel dann umzulegen, jetzt da beim Kurs lernst du ja, du musst natürlich wissen, wenn ich rausfahre, muss ich wissen, dass ich einen Hund zur Verfügung habe. So, ja, sonst darf ich gar nicht rausgehen. So, wer das nicht hat und dem das egal ist, der geht trotzdem raus. So, der sich zu blöd ist, die Nachsuche zu machen, der macht sie leider auch nicht. Ja. So, und ich sage mal, bei mir Jagdkurs Teil 1 in Österreich war halt natürlich, wenn ich ein Stück beschieße, habe ich natürlich die Verantwortung, das zu kontrollieren und natürlich mit einem Hund zu kontrollieren, der das auch kann. Nicht? Aber es gibt nicht, dass es du musst. Und es ist sehr oft du musst. Das ist immer so.
Ja, und gerade beim Henrik Lott war gerade ein Kommentar drin. Ihr habt eine Niederwildjagd ausgeübt und dort war kein brauchbarer Hund im Hintergrund. Und dann denke so, woher weißt du das, dass da kein Hund war? Nur weil du ihn nicht gesehen hast, war er nicht da. Das ist ja auch genau, wovon du gerade sprichst. Ja, erstens ist es überhaupt nicht beweisbar, was dort die Sache ist. Und dann ist auch immer so, das Gesetz heißt ja nicht, dass du den Hund aktiv dabei haben musst, richtig? Sondern du musst auf den Hund zurückgreifen können.
Genau.
Ja, so, das heißt, wenn der Hund im Auto wartet oder zu Hause wartet, ja, dann ist das auch richtig.
Und wenn er bei dem anerkannten...
Für die Klugscheißer, die immer alles bei uns böse machen.
Ja. Und wenn ich nur weiß, der anerkannte Nachsuchenführer ist erreichbar an dem Wochenende und wenn irgendeine Jagd veranstaltet wird, kümmern sich ja meistens auch die Veranstalter drum, jetzt bei irgendeiner Drückjagd, dass aus eigenem Interesse natürlich Hunde da sind, ist ja ganz klar. Und deshalb sage ich, jemand, der sich darüber hinwegsetzen wird, wird es immer machen, egal ob es die Regel gibt oder nicht. Und damit muss man einfach ein bisschen an diese Eigenverantwortung appellieren.
Ich spiele das jetzt noch mal ein bisschen weiter, Andreas. Es ist ja dann auch die Sache, was ist ein brauchbarer Jagdhund in Deutschland? Das ist nämlich nicht in jedem Bundesland genau gleich.
Ja.
Das ist nämlich auch so eine interessante Sache. Braucht man die Brauchbarkeitsprüfung und welcher Hund darf bei der Brauchbarkeitsprüfung mitmachen? Zum Beispiel, ich glaube, in NRW dürfen Hunde mit einem Phänotyp, die aussehen wie Jagdhunde, glaube ich. Wenn ich jetzt nichts, ich will jetzt auch wieder nichts falsch.
Da gibt es was, ja.
Ja, das ist dann auch wieder so eine interessante Sache. Das heißt, du musst. Komm, das ist das macht so wieder das Ganze.
Ja. Habe ich auch mit meinem Hund erlebt, für seit fast 8 Jahren Münsterländer Hündin.
Ja.
Und habe mit der tatsächlich, habe die mir geholt und für meine Zwecke so ausgebildet. Habe keine Prüfungen gemacht, werden auch wieder viele schimpfen, aber ich sage mal, ist für mich ein Begleiter. Und eben bei der Jagd dafür, was ich brauche, wenn ich weiß, das ist eine Todsuche, so. Dann finde ich das, alles andere brauchst du einen anderen Hund, so ist klar. Ja. Aber wenn das Stück mal irgendwie schnell im Gemüse verschwindet oder irgendwo in einem großen Feld, du hast einfach einen Hund mit und der findet das so. Das meine ich mit Eigenverantwortung. Nicht? So, jetzt stellst du fest, dann kommst du nach Deutschland und würdest diesen Hund jetzt verwenden bei der Jagd, der jetzt gar nicht ausgebildet ist, dann springt schon wieder die Versicherung ab und alles und so weiter.
Ist aber auch dann so wieder, ich dürfte ja theoretisch sehen, brauchbarer Jagdhund, wenn ich eine Brauchbarkeitsprüfung habe. Es gibt ja dann wieder unterschiedliche Brauchbarkeitsprüfungen, wofür man den Hund, Hund führen darf. Das steht aber nirgendwo geschrieben, dass du nur mit einem brauchbaren Schweißhund eine Schweiß suchen kannst oder sagen kannst, das und das. Sondern ich könnte jetzt auch mit meinem Labi, könnte ich dann da auch versuchen, das zu machen. Oder mit meinem BGS versuchen, eine Ente zu apportieren. Also theoretisch gesehen, also es geht nur um das, was vorgegeben ist. Deswegen, ich finde das Thema ganz interessant.
Ja, das ist, man stößt da immer wieder auf so Dinge, die irgendwie halt einfach den Alltag ein bisschen erschweren und den Prozess aber nicht verbessern. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Das Endergebnis wird nicht besser dabei.
Dann frage ich jetzt mal so, wie war denn deine Jagdausbildung in Deutschland? Kannst du da einen Vergleich ziehen zu Deutschland und Österreich?
Also ich sage mal so, es ist ein bisschen der Zeit, glaube ich, geschuldet. Das ist jetzt ja doch über 10 Jahre dazwischen. In dieser Zeit ist natürlich dieses ganze Thema Waldbau, Ökologie und so weiter, ist, glaube ich, einfach wichtiger geworden, auch in der Jagdausbildung. Und war für mich ein großer Punkt bei der deutschen Beschäftigung jetzt, der für mich irgendwie neu war. So, ich muss auch dazu sagen, ich war nie der große Pflanzenkenner an der Stelle. Das ist jetzt absolut nicht mein Beritt, was das betrifft. Das war irgendwie neu, größer, wichtiger. Ich habe mir aber extra quasi rückversichert, wird jetzt auch in Österreich mehr geprüft. So. Und ansonsten habe ich halt jetzt quasi in Österreich so einen Halbjahreskurs, so was ganz Klassisches, so wie man es hier kennt, so von der Kreisjägerschaft sozusagen. Es gibt jetzt auch noch nicht so viele private Jagdschulen oder Ähnliches in Österreich, wie es in Deutschland ist. Gibt es ja einen ziemlichen Wildwuchs, ist jetzt vielleicht zu gemein gesagt, aber es gibt einfach viele Anbieter, weil es irgendwie ein offenes Gewerbe ist und jeder kann sich Jagdschule nennen. So. Und in Deutschland habe ich dann quasi so einen komprimierten Kurs gemacht, wo ich für mich einfach sagen muss, naja, klar, viele schaffen das beruflich nicht besser, das ist ganz logisch, aber ich glaube schon, dass die Beschäftigung über einen längeren Zeitraum irgendwie besser ist, um einfach die Inhalte zu verfestigen. So, man ist halt da hingecoacht auf den Termin. So, da schafft man dann einen Teil davon. In Brandenburg kannst du ja Prüfungsfächer auch wiederholen.
Ja.
Ich musste dann tatsächlich beim Schießen, das ist eine total super Geschichte. Ich habe jetzt natürlich eben jage viel, jage gerne, so. Und natürlich jedem erzählt, die Deutschen, die sind doch verrückt, ich muss nochmal die Prüfung machen. So, jetzt kommt dann der Prüfungstermin immer näher und dann habe ich schon gemerkt, das habe ich mir selbst ganz schön Druck gemacht dann am Ende. Nicht? Und dann war es wirklich so, beim laufenden Keiler, ich habe echt schon ein paar Schweinchen geschossen davor, im Real Life, aber beim laufenden Keiler echt versagt bei der ersten Runde und musste oder durfte dann, Gott sei Dank, quasi am selben Tag dann eine Stunde später dann nochmal da in den Keilerstand rein und dann hat es auch geklappt. Aber die Stunde war die emotionale Hölle. Und wenn du dann da stehst und denkst, scheiße, du kann doch nicht sein, dass du beim Schießen jetzt versagst.
Ja.
Aber ja, passiert.
Aber du durftest dann, du hast da mit einer Waffe aus der Jagdschule geschossen.
Ja. Also ich habe mir extra quasi bei den Mitschülern oder auch gegenüber den Prüfern und so weiter nicht geoutet, so, weil ich erstens im Kurs jetzt nicht der Klugscheißer sein wollte, der dann bei jeder dritten Frage irgendwie, aber du musst es doch wissen, so, herangezogen wird. Und eben gerade bei der Prüfung, jetzt ist man doch, Ausländer ist jetzt natürlich gemein, aber ja, ich habe mir extra versucht, so wie es sich für Brandenburg gehört, nicht in der Tracht oder in der Lederhose zu erscheinen, sondern ganz normal so mit ganz jagdlicher Kleidung. Ist ja bei uns, die Jagdprüfung ist bei uns wirklich ein Hochamt. So, da kommen die Damen im Tindelgewand, so kann man jetzt von der Tracht halten, was man möchte, ist einfach so, man ist da einfach adrett und gut gekleidet und die Herren kommen in der Lederhose, so oder Ähnliches oder einen trachtigen Anzug. So. Aber da in Brandenburg ist das höchste der Gefühle, wenn du dir schon eine neue Phil Raven Jacke gekauft hast für die Prüfung, dann schaust du schon aus wie ein Jäger. Nicht? Fand ich irgendwie schade, weil das eigentlich diesem Begriff, das grüne Abitur und so weiter, ja, das wird dem meines Erachtens gar nicht richtig gerecht.
Ich muss ehrlich sagen, bei mir, wenn man mal guckt, die Bilder, die bei mir entstanden sind bei der Jägerprüfung, ich habe es voll verkackt. Und zwar hatte ich, ich habe für die Prüfung mein Hemd angezogen und einen blauen Pulli, ja. Und irgendwie war ich dann hinterher beim Jägerschlag der Einzige, der nicht grün anhatte. Bin ich auch ehrlich, hab dann da gestanden, habe die ganze Zeit so gedacht, irgendwie habt ihr jetzt die letzten 3 Wochen, habt ihr das nicht angehabt, ja? Und ich die ganze Zeit und hab gedacht, komm, ich will jetzt hier nicht bei der Prüfung herausstechen und so aussehen wie, ja, wie alle anderen. Und hab dann das angezogen, bin ich dann da aufgelaufen. Ich finde das ganz witzig, was du da sagst und auch gerade was auch so das Jagdgewand, wie ihr das ja wahrscheinlich dann sagen würdet, trägt. Mir gefällt es tatsächlich besser in Österreich. Ich fand es auch auf der Salzburger Messe, muss ich auch ehrlich sagen. Mir kommt das dadurch, glaube ich, dass alle mit einem Janker oder wenigstens mit einem Sakko oder Lederhose, Dirndl, siehst du viel, kommt mir das Ganze auch irgendwie nicht falsch verstehen, nicht weniger hochwertig vor, aber mit mehr Respekt vor dem Ganzen. Das ist das.
Ja. Das meine ich damit, dass quasi, das ist ja die Jagdprüfung, idealerweise machst du sie nur einmal und das ist irgendwie jetzt nicht unwichtiger Moment für viele. Ändert sich damit einiges.
Ja.
So. Und das wird einfach dem Anlass meines Erachtens nicht gerecht, wenn du dann sagst, ja, alle warnen schon davor, naja, irgendwie was Grünes. So. Und wenn ich jetzt Jäger werden will, dann habe ich ja wenigstens schon irgendwie ein bisschen was, nicht? So. Habe ich mich dann auch extra quasi gegen das entschieden, damit ich ja nicht irgendwie also ich habe versucht, mein Level an Jagdkleidung an die anderen anzupassen, um da irgendwie in dem Flow irgendwie mitzureiten. Nicht? Aber natürlich merken dann die Prüfer schon irgendwie gleich mal, okay, der hat es irgendwie verstanden. Nicht? So.
Jetzt hast du ja bei dir bei Insta All About Hunting.
Richtig.
Dann sag mal bitte, was es damit auf sich hat und da verbirgt sich auch noch was dahinter.
Genau, All About Hunting ist ja im Prinzip, ich habe früher schon mal auf Instagram ein bisschen herum experimentiert, habe es dann wieder gelassen, weil es mich genervt hat. Und All About Hunting ist eigentlich das, also ich habe quasi mit meiner Frau gemeinsam, die ich bei der deutschen Jagdprüfung kennengelernt habe. Also ich bin der deutschen Gründlichkeit sehr, sehr dankbar.
Hast du ihr das denn gesagt, dass du den österreichischen Jagdschein hattest?
Tatsächlich, sie war die Einzige, die es wusste.
Hast dich geoutet, ja.
So, aber nur ganz geheim.
Okay. Ja?
So. Und also eben, danke der deutschen Gründlichkeit, das hat sich wirklich viel, eben deshalb sage ich, ist ein wichtiger einschneidender Moment in deinem Leben, die Jagdprüfung, manchmal mehr, manchmal weniger. Und wir haben im Prinzip dann gemeinsam festgestellt, dass eigentlich für die anderen jetzt in unserem Kurs, einer war noch dabei, der geht auch gerne jagen, wir waren auch in Österreich schon jagen und so weiter, das ist der einzige von 10 Leuten, der noch zur Jagd geht, von einer 10-köpfigen Truppe.
Okay.
So. Und das einfach, weil ich glaube, es fehlt gerade den Leuten, die Jagdprüfung machen, die einfach den Background nicht haben, fehlt gerade, wenn du jetzt in Berlin ist natürlich die Jägerdichte die geringste deutschlandweit, es fehlen einfach die Anknüpfungspunkte. Und unter diesem Thema All About Hunting möchten wir eigentlich so, ja, diese Leute ein bisschen auffangen, die dann mal mitnehmen auf den Ansitz. Eben sowohl jetzt im Raum Berlin sind wir gerade dabei, das alles aufzustellen, Partner zu suchen mit Revieren und so weiter, dass wir sagen, wir haben da auch dann quasi 1:1 geführt. Die Leute kommen, die bringen ihre eigene Waffe mit und wir möchten mit denen so ein bisschen, ich würde es jetzt mal beschreiben, so als Safe Space für Jungjäger, weil und das ist in Österreich bei uns in irgendeinem Tal genau gleich wie in Brandenburg oder sonst wo. Es gibt überall diese brummigen Jäger. So. Und dann hast du jetzt den Jagdschein und du bist irgendwie happy und hast deine Waffe und dann kaufst du dir bei irgendeinem Landesforst das Ticket für so eine Drückjagd. So. Und dann triffst du da auf Leute, wo dir eigentlich, oder kann dir passieren, dass du da auf Leute triffst, egal wo, egal wie, wo dir dann auch eigentlich das nicht wirklich zumute ist, fröhlich zur Jagd zu gehen, wo du denkst, irgendwie vielleicht war das doch nicht das Richtige. Und für die Leute möchten wir so ein bisschen eben helfend irgendwie da zur Seite stehen und die ein bisschen auffangen und einfach denen auch mal ja, helfen, da Fuß zu fassen in dem Thema.
Da bin ich dann aber jetzt ehrlich mit dir. Ich habe seit gestern, ist heute der 22. oder 21.?
23.
Ja?
Ich glaube.
Oh Gott, oh Gott. Dann habe ich jetzt seit 3 Tagen 10 Jahre den Jagdschein.
Ja.
Leute, für die sich, oder für die Jungjäger, die sich das jetzt anhören, die Leute und die brummigen Jäger, bei denen man sich danach denkt, wo bin ich hier, die findest du auch noch nach 10 Jahren. Da bin ich auch ehrlich.
Absolut. Absolut.
Aber absolut. Was mir, also mir ist es am Anfang auch, also ich hatte bei mir aus der Familie hat keiner einen Jagdschein. Mhm. Mein Opa ist mal früher zur Jagd gegangen, aber er hat einen Jagdschein, also ist Jagdscheininhaber, kein Jäger. Ja. Hat aber kein Problem mit und hatte mir da auch noch ein paar Kontakte gegeben. Und die Kinder von den Kontakten, die hatten dann ein Revier bei uns in Dortmund, wo ich dann mit rausgehen konnte. Aber ich sag mal so, für den Anfang echt schwer. Und auch wenn du dann da auf dem Hochsitz drauf sitzt, bin ich auch ehrlich, so das erste Mal richtig ansprechen und das auch alles richtig machen, was dann dazu kommt. Und wenn du das alleine machen würdest, ich hatte dann wirklich die Möglichkeit, dass dann sich jemand da um mich gekümmert hat, mhm. Und mich da auch an die Hand genommen hat. Hilft natürlich beim Schuss dann auch nicht, aber das Ansprechen und das alles ist wenigstens da und dass man sich über die Sachen unterhält und da auch so ein bisschen da reinbekommt, weil du denkst natürlich auch erstmal, jetzt habe ich den Jagdschein bestanden und dass ich kann das. Sondern ist der aber auf dem Hochsitz.
Das stellst du aber schnell fest, dass du das nicht kannst.
Dass du es nicht kannst. und auch, sagen wir, die Zusammenhänge überhaupt gar nicht verstehst, wie das Ganze abläuft und mit allem drum und dran. Und wenn du dann das erste Mal da stehst und dann auch selber aufbrechen musst, ist es dann auch nicht so, auch nicht das Schönste.
Ja.
Und deswegen finde ich das eine coole Sache. Da natürlich dann immer Appell an unsere Jäger, wenn ihr da einen Jungjäger kennt oder einen Jungjäger habt, ladet ruhig mal ein, guckt, dass ihr mit den Leuten da zusammenkommt. Man muss nicht direkt auf einen Einser Hirsch einladen, aber man kann eine Entenjagd mal machen, man kann auf eine, wenn ihr habt Gänse, ist bei uns immer, gibt es auch reichlich, da wird nichts weggenommen. Das ist ja dann auch immer so die Sache, dass immer gesagt wird, ja gut, aber dann kommen jedes Jahr kommen dann 5 neue dazu und dann haben wir hinterher gar nichts mehr zu jagen. Es muss sich überhaupt sowieso erstmal jeder so ein bisschen beweisen, ob er überhaupt Interesse hat an der Jagd. Das weiß man ja auch erst, wenn man dann das erste Mal das macht.
Ganz genau. Also das ist ja irgendwie das Thema. Jetzt macht man die Jagdprüfung. So, ich finde es ja wirklich bewundernswert, wenn ich da an meine Kursgruppe denke, wirklich durch die Bank, was Alter und Berufe und so weiter betrifft, durch die Bank alles mit dabei und viele wirklich so aus dem Blauen raus, ja, irgendwie, ich möchte jetzt den Jagdschein machen. So, finde ja irgendwie echt bewundernswert, dass man sich das auch antut, den Kurs, und das kostet ja auch doch eine Stange Geld,
ja.
Und die Zeit und so weiter, ohne, und das muss man ganz klar sagen, ohne wirklich zu wissen, was auf einen wartet. So. Und wie du sagst, man muss dann einmal erst einmal sich reinfinden in das Thema, ob das für einen überhaupt dann Spaß macht.
Macht schon Spaß, wenn man es richtig macht. Übrigens, absolut. Einer der besten Punkte, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, um tatsächlich jagdlichen Kontakt zu bekommen, ist 1 Million%ig die Hundearbeit. Also wenn ihr das, die Möglichkeit habt, da einem Vierbeiner einen Platz zu geben und ihr euch richtig um den kümmern könnt, ist der absolute Gamechanger, den man in der Jagd haben kann. Also ich glaube, wenn ich meine Enya nicht gehabt hätte, säßen wir heute auch nicht hier. Mhm. Ja, also da bin ich ehrlich.
Ja, es ist ja so, es werden ja dann am Ende doch immer auch helfende Hände gesucht.
Ja.
Sei es beim Hochsitzbau oder im Winter in Österreich. Wir haben eben auch Rotwild zu füttern beispielsweise, wenn du das selbst machst. Das ist eine ganz schöne Arbeit. Und ja, da sind überall eigentlich helfende Hände gesucht. Und wenn man eben da, ja, aber wenn man eben gar keine Kontakte hat, dann wird es halt schwierig, nicht? Und dann, ja.
Wie funktioniert das dann? Wie kann man sich dann bei dir melden, um das Ganze zu machen?
Ja, wie gesagt, also wir bauen das gerade auf und im Prinzip mal der erste Kanal ist jetzt einmal die Instagram-Geschichte, darüber mal Kontakt aufzunehmen, beziehungsweise schauen wir eben über die Jagdschule, wo wir im Austausch sind, dass wir da quasi auch den direkten Link natürlich herstellen, dass die das weitergeben. Ja, wie gesagt, YouTube gibt es jetzt auch. Einen kleinen Kanal, wo wir uns ein bisschen ausprobieren, um mal abzugrasen, was irgendwie die Leute, also es wird keine große YouTube-Karriere, aber einfach das Ziel dabei ist, irgendwie zu sagen, ja, man versucht sich einmal zu präsentieren, damit die Leute ein Gefühl davon kriegen, wer da auf einen wartet. Und so suchen wir quasi dann, also ich selbst mache das natürlich, aber wir in den Revieren, wo wir dann hoffentlich zugange sind, suchen wir natürlich die Leute auch aus, dass eben genau das auch Jäger sind, die den Spirit im positiven Sinne weitergeben können. Und wo das Jagen dann auch Freude macht.
Und die da auch Spaß annehmen, die auch neben ganzen Spaß haben und das auch machen wollen, ne?
Ganz genau, ganz genau. Nicht? Also wir machen das ohne großen Druck, starten das ganz gemütlich und ja.
Andreas, du hast ja noch ein Präparat mitgebracht, wo es glaube ich, eine witzige Sache drüber gibt.
Genau. Also ich habe da einen ganz herkömmlichen Rehbock mitgebracht. Letztes Jahr geschossen. Wie gesagt, in Österreich, ich weiß gar nicht, in Deutschland muss ja nicht jede Trophäe irgendwie zur Trophäenschau, beziehungsweise gibt es da ja, also heißt ja mittlerweile Hegeschau. Wir haben uns ja da schon politisch korrektisiert so ein bisschen. Es ist jetzt die Hegeschau, nicht mehr die Trophäenschau, auch bei uns am Land. So. Und dann kriegt dann jeder so einen Zettel und dann wird die Trophäe bewertet, Alter, Gewicht, bla bla bla. Und jetzt ist das in dem Fall, man wird das sehen, ist ja ein mehrjähriger Bock. Da glaube ich, sind wir uns alle einig. Er wurde am Ende dann 3 Jahre alt. Das, glaube ich, passt auch. Und das Lustige ist aber, das ist ein Rehbock der Klasse 3 in Österreich, beziehungsweise eben in Salzburg geschossen, Salzburger Jagdgesetz, Rehwild Klasse 1, 2, 3. 3 ist die Abschlussklasse, Junge. Aber eben auch, und deshalb habe ich den mitgebracht, Spießer und Gabler ohne Altersbeschränkung. Also sprich, ich kann, so wie hier, einen Mehrjährigen, der ist natürlich ein ganzer Präzedenzfall, das da vorne zählt, das ist die Gabel, das blendende Ende da hinten zählt eben nicht. Also das ist so quasi der Maximalbock, den du in dieser Abschussklasse schießen kannst. Und das ist einfach so ein bisschen, es wird bei der Jagd, es wird so unterschiedlich maßgenommen, es gibt so viele unterschiedliche Regeln, es gibt so viele Meinungen. Es gibt ja oftmals, eben, für mich ist das eine absolut komische Regel, ja. Weil das wildbiologisch überhaupt keinen Sinn macht, aus meiner Sicht. Wir haben das in Salzburg beispielsweise dann auch bei den Rothirschen, dass quasi auch dort Spießer, Gabler, Sechser und Eissspross Achter, also sprich ein Achter Hirsch, der keine Gabel, keine Krone, nur den Spieß als letztes Ende hat, auch die sind ohne Altersbeschränkung in dieser Abschlussklasse drin. Das heißt, du kannst einen 15-jährigen Hirsch schießen als ja, quasi jungen Abschusshirsch. Hm?
Ist dann auch, sag mal, wenn du bezahlen musst für die Jagd, ist es natürlich dann auch günstiger als den sagen wir, die anderen Altersklassen.
Ich sage mal so, beim Rehwild, glaube ich, spielt es jetzt nicht so die große Kategorie, aber beim Rotwild ist dann so, dass dann diese Schmankerl, die Leute dann doch versuchen, selbst zu schießen. Also wenn du dann weißt, dass du einen 15-jährigen Eisspross-Achter im Revier rumlaufen hast, dann schießt ihn am Ende selbst, würde ich mal sagen. Weil die gibt es auch. Es wird natürlich dann auch ausselektiert. Die gibt es ja gar nicht mehr. Es bleibt dann nur der Kronenhirsch übrig.
Ja.
So, einseitige Krone wird auch schon in der nächsten Kategorie mit rausselektiert. Ja, macht meines Erachtens nicht immer Sinn.
Da gebe ich dir recht. Was würdest du dir denn wünschen, gerade was diese Probleme angeht?
Wünschen? Naja, es ist, wie gesagt, da ist Deutschland auch sehr ähnlich wie Österreich. Jedes Bundesland, jeder hat seine eigenen Regeln. Jugendschutz, Baurecht, was auch immer, Jagdrecht, das ist immer Ländersache und immer so ein bisschen anders. Ich würde mir bei manchen Punkten so ein bisschen gerade was, wir haben ja auch unterschiedliche Jagdzeiten. Also es kann dir passieren, dass du, ich habe es ja vorher gesagt, wir sind ja da so ein bisschen in einem Grenzgebiet der Bundesländer, dass du das Murmeltier auf der einen Seite der Grenze 3 Wochen später erst schießen darfst oder 2 Wochen früher auf der anderen Seite.
Ja.
Das ist doch dem Murmeltier egal. Also einfach da weniger diese politischen Ländergrenzen zu ziehen, sondern vielleicht wirklich regional beziehungsweise vom Lebensraum her aus dem heraus denken, nicht? Weil der Berg ist, nur weil die Grenze drüber geht, auf der einen Seite der gleiche wie auf der anderen Seite. Und das würde Sinn machen, ist natürlich total schwierig, sowas umzusetzen, muss man auch sagen. Ist in unseren Strukturen schwer umzusetzen, aber ich denke, dass sowas Sinn machen würde, wenn es wirklich darum geht, aus wildbiologischer Sicht Regeln aufzustellen.
Gebe ich dir vollkommen recht, das ist ja auch immer... Ich glaube, das Ganze bei jeder Wildart auch, sagen wir mal, was die Jagdzeiten angeht. Deswegen finde ich das zum Beispiel, ich sag das nochmal einmal dazu, in Namibia so interessant, wie es dort gemacht wird, die Jagd, dass du mit einem Berufsjäger Das meine ich jetzt nicht, dass man in Deutschland mit dem Berufsjäger rausgeht, aber ich finde das so interessant, weil dort wirklich nur selektiert wird nach dem Wild, was erlegt wird. Und das finde ich eigentlich viel interessanter, das zu haben, als den Aspekt dann. Und da geht es nicht. Genau, aber das ist ein anderes Thema. Ich fand das aber sehr, sehr spannend, dass du das hier vorgetragen hast. Und ich denke auch, da wird es wahrscheinlich einige geben, die das Ganze auch gut finden und hoffe ich auch für dich, die sich dann noch bei dir melden.
Ja, also wie gesagt, ich würde mich freuen. Mir persönlich macht Spaß, Leute bei der Jagd zu begleiten. Bin dann selbst immer wesentlich nervöser, als wenn ich selbst verschieße.
Ja.
Also mir schlägt das Herz nur so und wie gesagt, wenn es dann klappt, ist es wirklich eine schöne Freude, die man teilen kann. Und man muss jetzt nicht bis zum letzten Reck jetzt und die letzte Ricke immer selber erlegen. Man kann da gerne mal einen Jungjäger irgendwie daran teilhaben lassen.
Wie tritt man denn am besten mit dir in Kontakt?
Ja, wie gesagt, über Instagram wäre der eine Kontakt, YouTube ist der andere Kontakt. Und unsere Internetseite ist gerade im Aufbau, geht dann bald online. Und dann gibt es auch da den Kontakt e2hunting.com, also all about hunting. a2hunting.com, das ist die Adresse. Da ist es dann am einfachsten sozusagen.
Perfekt. Vielen, vielen Dank, dass du hier heute hingekommen bist. Haben wir sonst noch was du noch gerne sagen wollen würdest?
Ja, ich würde ein bisschen, einen kleinen Appell möchte ich machen. Ich würde so ein bisschen an die Gelassenheit unter den Jägern appellieren. Also ich verfolge euren Podcast sehr eifrig und habe da die eine Folge, ich glaube, die war von der Jagd und Hund, dieses Jahr mit Paul Reilmann gesehen, der auch sagt, ja, wir Jäger müssen uns untereinander und dürfen uns nicht immer gegenseitig. Und das ist also, es herrscht so viel, jeder glaubt, er weiß es besser.
Ja.
So, und wenn da jeder oftmals so ein bisschen einen Schritt zurückgeht, Beispiel ist bei uns, jetzt schießt du da einen Hirsch, letztes Jahr wirklich, ich behaupte jetzt mal, meinen Lebenshirsch bei uns in den Bergen geschossen. Nicht, weil er so kapital ist, sondern weil das Drumherum einfach, er ist für unsere Verhältnisse kapital, aber das Drumherum einfach genial war. Und man muss ja dann einfach auch zurückhalten, irgendwo irgendwelche Fotos hinzuschicken, weil da kriegst du dann Altersschätzungen zurück von 5 bis 25, so nach dem Motto. Jeder weiß es besser, so. Ja. Am liebsten würden manche Leute kommen und bei deiner Trophäe da schon den Eser aufschneiden, ja, und das Kiefer. Und ich war einfach bewusst, glaube ich, 3 Tage lang dem Hirsch, der ist dann bei meinen Eltern zu Hause vorm Haus gewesen, so, dem 3 Tage lang einfach nicht den Eser geöffnet, weil ich mir die Freude, ich war mir sicher, der hat das Zielalter erreicht, so.
Ja.
Und wenn er dann bei der besagten Hegeschau dann nur 9 Jahre wird oder Ding, am Ende ist er dann 11 geworden, große Freude, hat sogar eine Medaille bekommen.
Weil man es dank.
Einfach, dass man sich ein bisschen zurücknimmt und nicht immer so darauf appelliert, das immer besser zu wissen, weil die anderen sind auch nicht blöd. So.
Und nicht immer die Probleme von anderen Leuten immer versuchen, wie soll ich das mal sagen, darzustellen oder zur Schau zu stellen und immer alles schlecht zu machen, was Sache ist.
Genau.
Am Ende des Tages sind wir eine kleine Community. Wir haben nicht viele Leute, gerade in Deutschland. Wir sollten da alle zusammenhalten und ich finde das auch gut, dass du das ansprichst mit der Folge von der Jagd und Hund. Weil da auch überall wieder, ich habe das zum Beispiel bei einer Folge von einem Hundeführer, der bei uns war, hatte ich das gesehen. Da gab es bestimmt 50 Kommentare da unten drunter über das Aussehen von dem Hundeführer, wo ich mir dann hinterher gedacht habe, so ganz ehrlich, die Person wird das auch selber wissen, ja. Aber man muss nicht die ganze Zeit beleidigend werden und beziehungsweise die ganze Zeit versuchen, das ins Lächerliche zu ziehen, weil am Ende des Tages, was hat man davon? Erstens vergeudet man voll seine Zeit, muss man auch mal ehrlich sagen, wenn man immer bei anderen das sucht, sondern sucht euch lieber was schön an dem Ganzen ist. Und wenn ihr was Negatives zu sagen habt, tut mir einen Gefallen, behaltet es einfach für euch, weil am Ende des Tages, das muss ich auch ehrlich sagen, am Ende des Tages, ich sitze da einfach und lösche die Kommentare, weil ich habe keine Lust auf irgendwelche Beleidigungen von unseren Podcast-Gästen und sonstiges, wenn man konstruktive Kritik ist, was anderes als das.
Als das, was sonst passiert.
Genau, so eine konstruktive Kritik ist gar kein Problem, nehmen wir auch gerne an, aber ich sag mal so, diese ganzen Beleidigungen zur Schau stellen, bloßstellen und immer, wenn irgendwo was gesagt wird mit Trophäen, mit dem Alter und was weiß ich was, überall immer der absolute Boss zu sein, irgendwann ist es auch nervig.
Genau. Ja. Das ist einfach so ein bisschen, man soll das Ganze genießen.
Ist ein Hobby.
Soll seinen Spaß haben, ne, ja, dabei. Und wenn dann der Bock vielleicht dann doch vier ist, dem Bock ist es egal, weil für den ist es eh schon zu spät.
Ja.
Nicht? Und dann ist es nur mehr unser Problem, wie wir jetzt damit leben oder umgehen. Und da, glaube ich, muss man aufhören, dass man sich immer gegenseitig da den schwarzen Peter zuschiebt. Das ist einfach mühsam. Das ist das Traurige an der Jagd. Es gibt nirgends so viel Neid und so viel Missgunst wie bei der Jagd. So.
Glaube ich auch.
Das ist leider echt traurig. Und das ist aber so ein schönes Thema. Und das ist auch das, was ich am Ende, damit wir dann wirklich zum Schluss kommen, mit sage ich mal, unserem Projekt da irgendwie vermitteln möchte. Die Jagd ist was Schönes. Die Jagd macht Spaß. Und es ist die Atmosphäre drumherum. Es ist nicht der Hirsch, der an der Wand hängt, sondern es ist rausfahren, den Tag genießen, ein schöner Morgen. Dann trinkt man noch einen Kaffee. Dann fährt man nach Hause und legt sich auf die Couch. Und der Tag war fantastisch. So.
Gebe ich dir vollkommen recht.
Das so soll Jagd sein,
ja.
Und nicht irgendwie Stress. Und irgendwie
und auch einfach mal für jemanden freuen. Wenn mir jetzt jemand da zeigt, dass er da eine tolle, genau, Trophäe geschossen hat, genau, dann denke ich mir doch nicht, scheiße, der Andreas, der hat jetzt da den Hirsch geschossen. Jetzt muss ich dann gucken, dass ich einen besseren morgen schieße oder dem das jetzt madig reden, dass der doch nicht alt genug ist. Weil weswegen sollte man das sonst tun? Es ist nur Neid.
Ich habe zum Beispiel bei dem besagten, ich nenne ihn jetzt meinen Lebenshirsch, so, die Bronzemedaille bekommen.
Ja.
So. Ich habe noch nie überhaupt über Trophäenbewertung nachgedacht, bin auch kein Profi, aber das Kommentar war nicht zu mir, sondern zu meinem Vater, ich war selbst gar nicht anwesend bei der Hegeschau, von einem Bekannten aus der Kommission war dann sozusagen, es fehlt nämlich um 0,32 Punkte, ich glaube, das ist jetzt nicht allzu viel in Zentimetern, auf die Silbermedaille.
Okay.
Und dann kam so quasi so, ja, wenn wir gewusst hätten oder wenn wir gleich, dann hätten wir doch Silber gemacht. Aber ich glaube, am Ende, es ist halt dann schon so, welcher Name steht drauf und genau diese Missgunst oder nicht. Mir ist das doch egal. Weißt? Also ich habe gar nicht daran gedacht, dass es überhaupt zu irgend sowas kommt. Ist mir ja vollkommen wurscht. Aber es geht um 0,32 Punkte und allein der Grund, das zu erwähnen, ich hätte es gar nicht in Frage gestellt, aber der Grund, das zu erwähnen, deutet schon darauf hin, dass es immer so ein bisschen... Und das ist das bei der Jagd, es gibt die absolute Weisheit, gibt es nicht. Gelassenheit, Gemütlichkeit und Spaß an der Sache.
Das Wort zum Sonntag. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und war eine spannende Folge, hat mir Spaß gemacht, mit dir zu reden. Wenn ihr Fragen an den lieben Andreas habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare, schreibt ihn bei Instagram an. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, danke für die Einladung.